Chris is the Unternehmer-Jam Sessions. Küsschen hier, Küsschen da, sie schreien hip hip hurra, Unternehmer-Jam-Session ist wieder da, Liebling aller Unternehmer und Kritiker. Mit dieser Line angelehnt an Fat Tony aus dem hervorragenden Album Bars Fat Tony, Use You, Edgar Wasser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session und ich freue mich, dass ich mich mit Timo Marschall in Berlin treffen konnte, weil wir beide auf dem Founder Summit nicht auf dem Founders Summit, da waren wir auch, darum geht es im Real Talk. Wir waren beide auf dem Franchise Forum, deswegen waren wir in Berlin und haben die Zeit genutzt, eine Podcast-Folge aufzunehmen als Review zum Founders Summit. Denn alle, die sich erinnern können und die Folge gehört haben mit Timo und mir, die vor knapp einem Jahr rausgekommen ist, da war es noch die Vision von Timo, Franchising auf den Founders Summit zu bringen. Und aus der Idee, aus der Vision wurde Realität, denn in diesem Jahr war Franchising vertreten auf dem Founder Summit. Und richtig, richtig geil, dass Timo das gemacht hat und die Strapazen auf sich genommen hat, um Flagge zu zeigen für die Franchise-Branche auf einem wirklich schönen Event. Wie ich mich dann überzeugen konnte. Ich war vorher noch nicht auf dem Founders Summit. Das war wieder in Wiesbaden und ich war da gemeinsam mit Thorsten Laudi und Bettina Momm. Schöne Grüße an der Stelle und nochmal vielen, vielen lieben Dank für die Übernachtungsmöglichkeit bei Bettina. Und genau, mit Timo sprechen wir im Real Talk über dem Founders Summit und geben uns unsere Eindrücke wieder. Und da möchte ich gar nicht viel vorwegnehmen. Eine Sache nur noch. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wir sind hier in Berlin, weil wir auf dem Franchise Forum waren und ich war mit Markus Marx von der Sparkasse Köln-Bonn gemeinsam eingeladen zu einem Finanzierungsimpuls. Und ich möchte euch eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was wir da gesagt haben. Und das hört ihr nach dem Real Talk. Mit Timo gibt es eine Zugabe. Und dann kommt das ganz kurze Outro. Eigentlich ist es eine Outro-Zugabe. Wie auch immer, ihr werdet es hören. Also nach dem Real Talk nicht direkt abschalten. Für alle, die es interessiert, wie tickt aktuell die Finanzierungslandschaft in der Franchise-Branche oder für die Franchise-Branche. Dazu dann nach dem Real Talk mit Timo Mehr. Viel Spaß!
Hallo, herzlich willkommen zur Morning Show mit Thorsten und Timo. Ich hoffe, ihr seid alle gut aus dem Bett gekommen.
Das ist richtig gut. Ich finde es übrigens total crazy. Ich wollte da vorhin nichts zu sagen, weil ich diesen Moment jetzt hier im Podcast haben wollte. Als du mir geschrieben hast, dass du hier um die Ecke frühstücken bist und da hinzugehen, weil es da Ex-Benedict gibt, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ex-Benedict verfolgt mich das ganze Wochenende.
Wieso?
Weil ich zufällig in meiner eigenen Playlist ein Lied von Shindy entdeckt habe, das heißt Ex-Benedict. Und ich wusste nicht, was das ist. Ex-Benedict. Und dann laufe ich hier wahrscheinlich an demselben Laden vorbei, der hat so einen riesen Aufsteller, da steht halt einfach Ex-Benedict drauf. Und ich so, geil, hier gibt's Ex-Benedict. Ich habe mich trotzdem nicht damit beschäftigt, was es ist. Und dann war Tobi ja noch da, den habe ich gestern getroffen, den habe ich auch gefragt, was ist denn Ex-Benedict? Und der so, ich bin mir auch nicht so sicher, was das ist. Und jetzt kannst du mal auflösen, was ist denn, oder was sind Ex-Benedict?
Ex-Benedict, also Eier-Benedict-Art sozusagen, ist aus irgendeinem Hotel, glaube ich, erfunden. Das ist ein pochiertes Ei. Das heißt, du weißt, wie das geht, pochiertes Ei?
Ja, also so gekocht, also wird in heißes Wasser irgendwie, ne?
Genau, so in Essigwasser.
Ja. Essigwasser, okay.
Muss es sein, weil das Ei dann sozusagen außen sich verschließt und innen noch sozusagen halb roh bleibt. Das heißt, du hast außen das harte Eiweiß.
Ja.
Und innen das flüssige Eigelb.
Ja.
Und das gibt's dann mit einer Sauce Hollandaise noch lecker. Oder Sauce Bernese.
Ach krass.
Das ist so lecker. Das auf so einem Toast meistens.
Okay.
Das nennt sich Ex-Benedict. Das ist eines meiner Lieblingsfrühstücke.
Ja.
Genau.
Tobi hatte dann gegoogelt, aber da stand irgendwas irgendwie, dass da irgendwie auch ein halber Donut oder irgendwas dazu gehört, aber das ist jetzt...
Das weiß ich nicht, kann sein. Vielleicht in dem Originalrezept in dem speziellen Hotel oder was, wo die das mal entwickelt haben. Also so tief bin ich nicht im Ex-Benedict-Game.
Aber das ist ein schönes Morningshow-Thema.
Genau.
Sehr gut, aber war lecker.
Eier mit Soße.
Können wir direkt rüber schwenken zu Franchise.
Na, genau.
Aber war lecker?
Es gab es nicht.
Wie, es gab es nicht?
Gab es nicht. Ich bin total enttäuscht. Also die hat dann, die war super unfreundlich. Es war so eine richtige, Berlin-Bitch irgendwie.
Berlin-Bitch.
Ja, also nee, ganz unfreundlich. Und ich habe dann einfach nur einen Cappuccino getrunken und ein ziemlich leckeres allerdings Perlen au Chocolat gegessen, so ein Schoko-Croissant.
Ah, sehr gut. Guck mal.
Also, aber meine Ei-Benedikt, was ich da gesehen habe, gibt es nur in der Filiale am Alexanderplatz. Ja. Haben es aber bei Google Maps trotzdem in diesem Standort auch hinterlegt, das Foto, was ich halt total scheiße finde jetzt, weil ich dachte, kriegt die da, aber nein.
Sehr gut.
Da war ich aber noch alternativ, war ich dann dafür ein paar Meter weiter in so einem richtig schönen deutschen Kaffeebäcker und habe ein Rührei-Brötchen noch gegessen.
Ah.
So, habe ich nochmal eine Eierportion für heute auch. Doch noch willkommen.
Gott sei Dank, Timo ist noch glücklich geworden.
Ja, genau.
Ja, also mehr Know-how gibt es jetzt nicht.
Schön, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche noch einen tollen Tag.
Est ex Benedict. Geil. Ja, schön, dass es geklappt hat. Also wir sind hier, wir nehmen in Berlin auf, sitzen hier im, was ist denn das hier, ein Apartmentzimmer nennt man das, glaube ich, ne?
Ja, Numa, ich weiß gar nicht, wie das wieder Begriff ist.
Apartmentzimmer, glaube ich. Sehr, sehr schön, kann ich sehr empfehlen. In meinem Lieblingsviertel in Berlin, in Friedrichshain.
Ja.
Und wir sind hier wegen Franchise-Forum. Da durfte ich gestern schon sein, zumindest abends auf dem Netzwerkabend hieß es, glaube ich, super coole Leute getroffen. Und wir sind jetzt nachher nochmal da. Ich selber on stage.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Und wir sehen uns dann später noch beim Frühlingsfest.
Das ja, ich kann tatsächlich nur zum Frühlingsfest kommen. Wir haben noch einen Termin mit dem Kunden hier in Berlin.
Ja.
Deswegen klappt aber es tagsüber leider nicht.
Passt gut, weil wir haben die Gunst der Stunde genutzt, uns hier zu treffen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir uns, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, in Wiesbaden getroffen haben.
Richtig.
Wir sind ja Globetrotter.
Ja.
Kommen um die
On
Welt.
The road again.
On the road. Da war der Founder Summit.
Richtig, genau.
Und wo du ja Teil des Founder Summit warst und Franchising auf dem Founder Summit gebracht hast, was ich sehr geil finde.
Ja.
Und ich war auch da. Und wir wollten mal so ein bisschen über unsere Eindrücke sprechen jetzt in dieser Folge.
Ja.
Haben uns nicht abgesprochen. Ich kenne deine Eindrücke tatsächlich noch nicht.
Nee, wir haben noch gar nichts besprochen, genau.
Außer die, die wir hatten, als wir uns da gesehen haben. Ich war nur den ersten Tag da, den zweiten Tag nicht mehr. Ich habe auch nichts weiter gehört von Menschen, die da waren. Von daher bin ich gespannt auf deine Eindrücke.
Mhm. Ja.
Und schilder dann auch meine. Wie wollen wir starten? Magst du vielleicht erstmal kurz die Hörenden abholen? Es gab ja schon mal eine Folge von uns.
Genau.
Das werden wir verlinken. Da haben wir ja schon ansatzweise drüber gesprochen.
Ja.
Aber vielleicht, die Folge noch nicht gehört haben, sie nicht finden oder keine Ahnung, nicht hören wollen und lieber Ex-Benedict essen. Nochmal in Kürze, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, wir müssen doch mit Franchise auf dem Founder Summit?
Also tatsächlich, es wäre auch mein Einstieg gewesen, weil ich habe mir die Folge tatsächlich zur Vorbereitung jetzt auch nochmal angehört.
Ach cool.
Weiß ich gar nicht, vor ein paar Tagen. Ich glaube am Samstag oder Sonntag beim Spaziergang mit meinem Hund.
Müssen wir Aussagen zurückziehen? Müssen wir Sachen klarstellen?
Nee, gar nicht. Im Gegenteil, ich fand es ganz interessant, das einfach zu hören. Da war es ja noch so die Vision, dass der Founder Summit dort, ich habe schon gesagt, wir werden dort eine Area haben. Zu dem Zeitpunkt stand das aber noch nicht fest, weil diese Area natürlich auch von Seiten des Veranstalters mit einem gewissen Aufwand und halt Umsatz verbunden ist. Das heißt, ab einer gewissen Anzahl von Franchise-Ausstellungsfläche sozusagen hätte das Ding halt oder ist das Ding halt möglich gewesen. Und da war es noch die Vision. Und im letzten Jahr auf dem Founder Summit war ich ja auch noch unterwegs und habe gesagt, so ich glaube und denke und bin sicher, wir müssen hier als Branche vertreten sein. Ja, und das haben wir dann geschafft, jetzt auch innerhalb von einem Jahr. Der Podcast, den wir aufgenommen haben, ist, glaube ich, auch ungefähr ein bisschen länger her. Ich glaube, im Juni oder so war das. Und dann ausgespielt hast du den irgendwie rund um Nikolaus.
Nee, vor der Franchise Expo, ne?
Nee, das, so war der Plan.
Ach so, war der Plan, haben wir nicht gemacht.
Nee, genau, haben wir leider nicht gemacht, aber ist auch nicht schlimm. Du hast dann gesagt, ich glaube, rund um Nikolaus kam der irgendwie raus,
okay,
weil du so viele Folgen noch auf der Halde hattest.
Die habe ich immer noch, das ist
Step
Wahnsinn.
Ja, du bist auch fleißig, also muss man schon sagen. Ja,
stets bemüht.
Richtig, na, stets bemüht ist ja, das weiß ja, was das heißt. Ne? Nee, also Also das Founders Summit, zum ersten Mal war ich dort 2019 tatsächlich. Ist eine lange Geschichte, will ich gar nicht erzählen. Wieso? Auf jeden Fall, der Eindruck, den ich damals hatte, war, wow, was ein cooles Business-Event. Mhm. Wirklich mal anders. Bisschen cooler. Ja, mit voller Energie, Musik, Show drumherum. Auch Sachen, die man auf so einem Business-Event nicht erwarten würde. Mhm. Von Automaten-Game bis irgendwelchen Popstars und Konzerten von damals, glaube ich, Sido oder so. Nee, Sido war letztes Jahr. Ach, was weiß ich, auf jeden Fall.
Savage war, glaube ich, da.
Savage, genau. Sido war auch schon mal da. Dann in dem Jahr, wo ich da war, weiß ich gar nicht, wer da gespielt hat. Ich war nie auf den Konzerten. Mhm. Und habe gesagt, da müsste Franchising auch stattfinden. Wieso ist Franchising nicht hier? Es geht um Gründung und Unternehmertum. Und eine sehr, sehr gute Option, um zu gründen, ist Franchising. Mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit, aber das Thema findet hier nicht statt und ist hier überhaupt nicht bekannt. So, das war mein Wunsch, das zu ändern. Habe ich lange an denen rumgebaggert, an den Veranstaltern, und habe die dann irgendwann Anfang letzten Jahres erreicht. Hatte die Gelegenheit, dass wir, soll ich näher rangehen?
Bisschen, glaube ich.
Habe dann sozusagen bin mit denen in Kontakt gekommen, und die haben mir die Möglichkeit gegeben, okay, lad doch Leute aus deinem Netzwerk einfach ein. Du hast hier ein Freikartenkontingent unbegrenzt und kannst hier die Leute auf den Summit bringen. Die sollen sich einen Eindruck verschaffen, und dann schauen wir, dass so eine Area dort passieren kann. Und ja, das haben wir jetzt dann dieses Jahr tatsächlich realisiert, und ich bin super happy darüber.
Mhm. Lass uns vielleicht noch ein bisschen Props an die Veranstalter geben. Also ich kenne sie ja nicht persönlich. Du hast ein bisschen von ihnen erzählt. Ich habe halt ein paar Videos von ihnen im Internet gesehen. Mhm. Wirken auch noch so relativ junge Dudes, würde ich jetzt mal bezeichnen.
Ja, genau. Mitte 30 so.
Ja. Kommen ja entfernt, würde ich jetzt mal sagen, haben die irgendwie auch einen Hip-Hop-Kontext, deswegen wahrscheinlich auch immer, dass irgendwie Hip-Hopper mit am Start sind. Weißt du, was war denn deren Intention, also war mit welcher Intention haben sie den Founders Summit ins Leben gerufen? Jetzt nächstes Jahr ist ja der 10. ne?
Richtig. Also die beiden, ich weiß gar nicht, einer von beiden oder beide waren, glaube ich, im Profifußballkontext unterwegs und haben dann nach der aktiven Karriere, sind das nicht weitergegangen irgendwo, dann überlegt, okay, was machen wir, und haben überlegt, wir würden gerne selbstständig Unternehmer werden, und haben auch an der Goethe-Uni in Frankfurt Entrepreneurship studiert. Und haben dann in der beim Matrizen wechseln und rechnen sich überlegt, was hat er denn jetzt eigentlich mit meinem Unternehmeralltag zu tun? So gut wie nix. Und haben dann gesagt, vielleicht wäre es doch mal cool, wirklich von Praktikern, von anderen Unternehmern zu hören, wie waren die Erkenntnisse, welche Dinge habe ich gelernt in meinem Unternehmerdasein, und sowas praktikabel zu machen. Und haben dann im Hörsaalzentrum der Uni eine eigene Universität gegründet, nämlich die Entrepreneur University. Robin sagt immer so ein bisschen ketzerisch, weil sie halt mit dem klassischen Bildungssystem, was das angeht, nicht einverstanden waren. Ja, und das Ding ist immer größer geworden. Also beim ersten Mal hatten sie auch schon irgendwie 300 bis 500 Teilnehmer dort. Und das ist von Jahr zu Jahr gewachsen und zählt halt jetzt ist die größte Gründer- und Unternehmerkonferenz mit dieses Jahr fast, also sie haben gesagt, insgesamt fast 10.000, also mehr als 9.000. An beiden Tagen waren es irgendwie 17.700 Besucher.
Das ist crazy.
So. Ja. Ja, und da wird eine richtige Welle gemacht. Ich habe halt gesagt, da muss Franchising ein Teil von sein. So.
Ja, finde ich richtig gut. Soll ich mal meine Eindrücke schildern?
Vielleicht? Ja, bitte,
dann,
gerne.
Dann
gerne.
Machst du mal zusammenfassen, wie es für dich aus Franchise-Sicht war.
Ja.
Bei mir war es so, ich war ja total euphorisch, ne, auch als wir die Folge aufgenommen haben, weil ich das total geil finde, weil ich im Internet davon, wie gesagt, YouTube, du hast mir so euphorisch davon erzählt, ne, wie cool das so ist. Und bei mir spukt es so die ganze Zeit im Kopf, weil ich so ein bisschen, frustriert ist jetzt ein bisschen ein hartes Wort, aber desillusioniert war von der Franchise Expo. Ne? Das ist jetzt kein Diss jetzt an die Franchise Expo, aber mir erscheint die immer so ein bisschen bieder halt einfach. Ne? Für mich jetzt persönlich, da fehlt mir so ein bisschen der Entertainment-Faktor. Haben wir ja auch in der Folge drüber
gesprochen. Da haben wir lange drüber geredet.
Haben wir ja in der Folge drüber gesprochen und so ein bisschen zusammen oder runtergebrochen auf das Thema. Es ist halt nicht cool genug, wie immer das jetzt auch definiert ist. Und deswegen fand ich das abgefahren, was ich da gesehen habe. Natürlich kriegt man mich sofort direkt, wenn ich weiß, Savage war da, Sido war da und was weiß ich, welche Rapper da auf der Bühne sind. Und ich mag einfach diese Verbindung von Entertainment und Wissensvermittlung. So, also ich war total hyped. Witzigerweise hatte ich dann ein paar Tage vorher gar nicht so richtig Bock, da hinzugehen. Ich kann gar nicht sagen, warum. Und ich habe dann so überlegt, ja, mache ich da jetzt hin? Und dann, ich hatte noch Folgetermine und wird es so anstrengend? Wann ist ja, ich bin 50 geworden, dann ist ja auch anstrengend, ne? Und dann 4 Tage wieder unterwegs und so. Und dann hat er aber erst Thorsten Lau, die schöne Grüße, jetzt wieder bei Immergrün angerufen und gefragt, hey, hast du nicht Bock zu kommen? Ich so, ja, weißt du nicht so richtig. Und dann hatte Bettina Mom noch gefragt, kennst du ja auch schöne, ja, Grüße. Genau. Mhm. Hey, kannst du auch kommen? Du kannst auch hier bei meinem Mann und bei mir übernachten und dann ist doch easy, dann machen wir noch schön Essen zusammen. Ich so, ja, okay, komm. So unter den Prämissen bin ich dann dahin gefahren und hatte eine sehr geringe Erwartungshaltung. Deswegen habe ich das eigentlich nur erzählt. Ich bin mit keiner großen Erwartungshaltung dahin gefahren. Und war dann da und war erstmal mega beeindruckt aufgrund der Größe des Ganzen.
Ja, das stimmt.
Wie viele Menschen da waren. Das war, wie gesagt, den ersten Tag da, wo auch auf der Hauptbühne durchgehend Programm war.
Ja.
Und wir sind direkt rein und haben uns das Hauptprogramm angeguckt.
Mhm.
Und ich hatte mich da im Vorfeld nicht mit auseinandergesetzt, wer da jetzt alles kommt. Ich wusste, dass der Krupp kommt, wo ich total Bock drauf hatte. Der war auch direkt der Opener. Du hast das Programm ja nicht gesehen, ne?
Ich habe leider gar nicht. Also ich habe ganz ein bisschen was gesehen von Montana Black, von, ja, wo ich mal den Khaled Shewani von Steinpfleger, der saß neben mir, dann so ganz wirklich dumm gefragt habe, wer ist denn das? So, weil ich kenne den tatsächlich nicht.
Ja, das ist
nicht.
So crazy, ne? Ja, das ist halt diese YouTuber, Streamer, Gamer-Welt, ist wo halt, auch immer er verortet
ich ist. Ich bin ja auch gar nicht seine Zielgruppe. Also ist ja auch nicht schlimm, dass ich den nicht kenne. Aber der hat offensichtlich eine mega große Reichweite.
Unfassbar erfolgreich.
Auch Leute, ne? Genau. Und der Khaled meinte auch, wie, du kennst nicht Montana Black? Ist nein. Du.
Ja.
Ja, aber ja, sonst habe ich nichts gesehen.
Ja. Wie gesagt, Krupp hat den Auftakt gemacht und
den hätte ich gerne gesehen.
War total cool. Erstmal zu dem Format, also wieder mega Props an die Veranstalter. Erstens finde ich, dass die Speaker alle sehr gewürdigt haben. Es war vor jedem Speaker auf der Bühne, war ein Feuerwerk, laut Musik. Ein Spieler von dem Speaker wurde richtig cool angekündigt. Es gab 2 Moderatoren, die offensichtlich irgendwie auch
ein Pärchen.
Pärchen, ne, aus Funk und Fernsehen irgendwie
bekannt. Ja, genau, kannte ich aber auch nicht.
Kannte ich auch nicht, aber die haben das super gemacht. Einen Kritikpunkt äußere ich gleich, aber das ist auch wieder mein Empfinden nur. Aber ansonsten haben die das wirklich super gemacht. Und ich fand das Format total schön, weil es war immer abwechselnd. Interview mit einem Gast auf der Bühne oder halt ein Impulsvortrag.
Mhm.
Und das fand ich, hat immer einen schönen Wechsel gegeben, weil ich hätte mir das vorgestellt, ich hätte mir jetzt 10 Impulsvorträge hintereinander angeguckt.
Ja, genau.
Wäre vielleicht irgendwann ein bisschen langweilig geworden. Aber so war super cool.
Und auch eine geile Bühne, ne? Mit diesem runden, die mit diesem runden Kamerafenster, was die da
Kamera in der Mitte Fenster, hatten. Kamerafenster, genau, ja. Also das war schon, und der Saal beeindruckend, brechend voll. Ich weiß jetzt nicht, wie viele tausend Leute da reinpassen, aber es war durchgehend immer voll. Und wie gesagt, dann die Slots waren, glaube ich, immer so 30, 35 Minuten von oder 40 so von den Speakern. Dann war der Grupp, fand ich, wie gesagt, schon mega interessant. Und dann kam...
Darf ich kurz was fragen?
Ja, klar.
Hat der einen Vortrag gehalten oder war der im Interview? Oder?
Der war im Interview.
Okay.
Der war im Interview. Und hat quasi sein Thema wieder, was er ja immer predigt, wenn er irgendwo ist, ne, die Verantwortung wieder zum Unternehmer geht.
Haftung.
Genau.
Dafür aber auch weniger Steuern.
Finde ich aber einen cleveren Ansatz, ja, tatsächlich. Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Und das fand ich schon cool. Und danach kam, ich vergesse immer seinen Namen, Voss heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Das ist der Gründer von Snipes.
Ja, den hätte ich auch gern gesehen.
Boah.
Sven Voth.
Sven Voth, genau, nicht Voss. Sven Voth, genau. Und der hat mich ja mega abgeholt. Also klar, Leute, die mich kennen, wissen genau warum, weil er fing an zu erzählen, also der Gründer von Snipes, hatte ich schon gesagt, und er fing an zu erzählen, hey, das Einzige, was er eigentlich gemacht hat, ist, er hat seine 2 Lieben in ein Konzept gepackt. Das ist Basketball und Hip-Hop.
Mhm.
Und ich so, boah. Wie geil ist das denn? Und hatte dann auch so ein Foto von Michael Jordan, wie er neben Michael Jordan steht, weil Michael Jordan zur 13. Eröffnung von einem Snipe-Store in Deutschland war.
Wow.
Und es ist einmalig, dass Michael Jordan irgendeine random, nicht random Eröffnung, aber aus dem Kontext, man kannte die Marke noch nicht. Und da Michael Jordan präsent war. Sonst,
klar, sonst Nike mal, nur, ne?
Sonst beim Nike-Store oder so war der mal. Und das ist schon krass, auf jeden Fall. Und dann hat er aber, die Geschichte fand ich jetzt dann noch witziger, hat er ein Foto gezeigt, wo er mit Wesley Snipes da ist, weil Wesley Snipes ihn besucht hat. Und er hat da so erzählt, das war mal Wesley Snipes vor ihm stand und Wesley Snipes ihm dann erzählt hat, er wollte einfach mal gucken, wer der German Dude ist, der seinen Namen auf T-Shirts druckt. Weil Wesley Snipes hat Busta Rhymes in den USA, einen Rapper, gesehen auf einem Konzert und Busta Rhymes hat ein Snipes-T-Shirt angehabt.
Okay.
Und Wesley Snipes total durchgeht und meinte, wie geil ist das denn, mein Name auf dem T-Shirt?
Und, leider nicht.
Ja. Und das war einfach
spannend, ja.
Schön, weil es war nicht so ein Business-Vortrag, wie man jetzt erwarten könnte. Ne? Wie habe ich jetzt Snipes und so. Das kam natürlich auch so am Rande so ein bisschen. Aber er hat das, was mich ja immer, also wo es mein Herz dann warm wird, mit diese emotionalen Geschichten, die ich auch so wichtig finde im Business-Kontext.
Ja, Storytelling ist wichtig.
Storytelling und warum eigentlich, was Menschen bewegt, etwas zu tun. Und genau. Das hat man da einfach in Reinform gehört. Da ging es nicht um, ja, er hätte auch erzählen können, ich habe Snipes dann verkauft, dreistelligen Millionenbetrag bekommen, ist auch geil.
Und so läuft der Due Diligence-Prozess und so. Das ist klar, das ist natürlich ein Fachvortrag.
Ja,
aber das ist ja nicht, was inspiriert. Das, genau. Darum geht es halt, Inspiration.
Und das hat halt, also mich persönlich mega inspiriert und mega gecatcht. Und dann hat er noch sein neues Konzept vorgestellt, was er, also wie gesagt, er hat verkauft. Also eine Geschichte noch, fand ich auch sehr spannend, weil das ja nur wenigen gelingt, also so in, was ich so mitbekomme. Und ich wusste es auch nicht, er ist mega erfolgreich in den USA mit Snipes. Also ich wusste das nicht.
Ich wusste nicht mal,
dass Snipes in den USA ist.
Ja, ist wohl weltweit, glaube ich.
So ja, das genau. Ne? Ja, offensichtlich, ne? War mir nicht bewusst. Und das ist ja eigentlich crazy, mit einem uramerikanischen Produkt in die USA zu gehen und da erfolgreich zu werden. Da hat er auch Fotos gesagt, wie Amis dann da Schlange stehen an den Läden. Und dann auch wieder emotional, was ihn total gecatcht hat, dass er eine Basketballmannschaft gesponsert hat, dass er Sponsor war bei einer Basketballmannschaft. Das sind so, da fand ich echt mega inspirierend. Und dann kam auch, der hatte einen Impulsvortrag, der wurde nicht interviewt, der hat einen Impulsvortrag gemacht, genau, hat sein neues Konzept noch vorgestellt, Higgins. Ist wieder im Bekleidungssektor, aber ein ganz anderer Markt, er geht in den Einstiegsmarkt rein, weil er möchte, dass er Kleidung macht, also ist auch Männer, Frau, Kinder, die sich jeder leisten kann. Also hat er als Beispiel gemacht, teuerste Schuhe 60 Euro.
Okay.
Und trotzdem stylische Läden, geiler Service. Nicht in Innenstädten, fand ich auch einen coolen Ansatz. Er meinte, er selber würde in Wien mittlerweile leben. Da zahlt man allein fürs Parken 40 Euro. Ja, kann man sich schon Schuhe für kaufen. Deswegen geht er dann mit seinem Konzept in Stadtteillagen und nicht in Innenstädte. Also fand ich
interessant, interessanter Aspekt tatsächlich.
Fand ich cool.
Für diese spezielle Zielgruppe was zu tun. Ja. Cool. Higgins heißen die?
Higgins, ja.
Werde ich mir mal anschauen.
Higgins, auch spannend. Ganz süß. Guck mal, doch nicht so hängen geblieben bei mir. Ein Tier als Logo. Also auch wieder sehr emotional gemacht.
Mhm.
Sehr, sehr, sehr emotional gemacht. Und was ich bei ihm auch total geil fand, maximal authentisch halt einfach der Typ. Also wirklich maximal authentisch.
Habe ich bisher bei allen tatsächlich, wo ich dann in den vergangenen Jahren war ich ja auch in Vorträgen, das schaffen sie einfach mit dem Rahmen, glaube ich, und mit dem, was auch vorher an Briefing und so weiter stattfindet. Wir haben das ja auch dann selber erlebt als Teil von dem Speak. Also ich war ja auch in diesem Speaker-Management von denen durch die Masterclass quasi drin. Es ist einfach eine junge, coole Truppe, die in Busta Rhymes oder Sido genauso behandelt wie mich.
Absolut.
Ja, und das merkst du. Dieses ganze Mindset ist da, durchstrahlt dieses ganze Event, dass wir alle am Ende Menschen sind und uns irgendwo auf bestimmte Dinge vielleicht auch einigen können, was Werte und so weiter angeht, die, wenn man da hinkommt und vor allen Dingen Bock hat oder den Wunsch hat, was zu unternehmen.
Mhm.
So, und das ist so die große Basis vom Ganzen. Und jeder, da gibt es natürlich Menschen, die sind sehr früh in dem Entscheidungsstadium dort. Aber das zum Beispiel zu erklären, dass das Franchising eine Business Opportunity ist und so weiter, das musst du dann da nicht. Du musst aber erklären, was ist Franchising. Mhm. Also, weil das ist tatsächlich, das haben wir halt gemerkt an den Ständen und war auch das Feedback von unseren Systemen, die dabei waren. Diese Aufklärung in der Zielgruppe muss noch erfolgen. Also da brauchen wir echt noch Education Content auch sozusagen. Also das sollte auch jedes System selber, nicht nur in auch in seiner Partnerakquise, sollte auch erklären, was ist eigentlich Franchising.
Mhm.
Das wäre so mal ein ganz großer Tipp an der Stelle.
Ja, absolut. Und dann Weiterentwicklung, wenn wir gleich hören, ob es auch weitergeht mit Franchise auf dem Founders Summit.
Ja, wir haben viel vor.
Ja, wäre halt dann auch mal, dass einfach auch ein Franchise-Geber, Franchising, wer auch immer mal auf der Hauptbühne steht, ne? Um da einfach mal auch Franchising zu erklären.
Das
aber
wäre
dann bitte, bitte nicht so fachlich erklären, das ist ein vertikal kooperatives Vertriebssystem, bla bla bla, sondern emotional
Fall.
Erklären.
Ja, du, also vielleicht steigen wir da mal ein. Also
ganz kurz.
Ja, bitte, bitte.
Vorher noch, ich möchte noch meinen, weil es gab einen Moment, den ich nicht cool fand.
Ja.
Ich persönlich jetzt nicht cool fand. Dann machen wir gleich weiter mit Franchise. Dann kam noch ein YouTuber, den kannte ich vorher auch nicht. Mir ist dann aufgefallen, dass ich schon mal ein paar Podcasts von ihm gehört habe. Mir fällt auch leider, sorry.
Knossi?
Kein Disrespect, nee. Knossi kam auch noch. Der macht so im weitesten Sinne
Ach, dieser Ernährung. Fitness, der Fitness-Typ, Fitness, der mit Ernährung. Den Tattoos hier?
Ja, genau, den fand ich, ja, auch den total, Namen. Fand ich total sympathisch auch. Hat ja auch einen guten Vortrag, also war auch im Interview coole Sachen. Ging auch sehr um Leidenschaft und auch, was er da auch so mit in den Fokus, was zumindest was mir hängen geblieben ist, gerückt hat, ist auch...
Ah, ich glaube, ich weiß gleich, was jetzt gleich kommt.
Ja?
Ja.
Nee, auch Sachen mal richtig zu stellen, wo er vielleicht sich geirrt hat und, ich sag mal, in Anführungsstrichen falsche Aussagen. Damals für ihn war es eine richtige Aussage, aber mit der Erkenntnis von heute wird er sagen, hey, muss ich mal revidieren, die Aussage ist nicht so. Das fand ich schon mal cool, weil das hört man ja auch selten, dass mal einer sagt, nee, ey, da habe ich irgendwie was Falsches gesagt, aber ich wusste es im Zeitpunkt nicht besser. Dann kam Knossi. Und da habe ich echt gedacht, boah, okay, Knossi, was mache ich? Gehe ich raus, hole ich mir was zu trinken? Weil ich hatte ihn nur so verortet, ja, ist irgendwie so ein Spinner, der Welle macht im Internet. Und habe mir aber den Vortrag angehört und der hat mich richtig abgeholt. Der war auch maximal authentisch und bei ihm ging es nur um Leidenschaft. Mhm. Leidenschaft für die Sache. Und auch so authentisch hat er das erzählt, mit einer Power einfach, was ich unfassbar geil fand. Und der hatte auch wirklich schöne Bögen drin, so Cliffhanger drin. Und was dann sehr berührend war, weil er hat so seine Geschichte erzählt, wie kam er überhaupt dazu, YouTube-Videos und so zu machen. Und er war sehr inspiriert von Stefan Raab. Und er hat gesagt, ich will immer mal was mit Stefan Raab machen. Und sein Vortrag endete dann quasi damit, dass Stefan Raab ihn angerufen hat und hat gesagt, hey, komm, lass uns mal was zusammen machen.
Geil.
Ja. Und ne, Tenor war dann halt, wenn du an dich glaubst und da wirklich halt Gas auch gibst und was tust, und es hilft ja nicht nur an sich
das
zu glauben.
Das ist das Ding.
Ne, man muss auch was tun, ne? Also an sich glauben.
Nicht nur manifestieren, Freunde, und auch was
genau,
tun.
Genau, und hier in Friedrichshain rumzusitzen, im geilen Apartmentzimmer, ne, ja, man muss auch schon rausgehen ins Leben, damit was passiert.
Richtig.
Und das hat er richtig cool auch und auch total sympathisch erklärt. Das Einzige, was mich da genervt hat, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, der ist ja hier von der DAG, oder wie heißt der, da gesponsert.
DVAG.
Ja, genau. Das kam ja für fünfmal ein Spiel und er musste es auch fünfmal in seinem Vortrag erwähnen.
Dass er jetzt das Honorar von der DVAG bekommt.
Er selber hat es aber ganz sympathisch gemacht, aber da gab es vorher auch so ein, das war der einzige Vortrag, wo es so ein Werbefilm vorher gab. Das fand ich ein bisschen weird, aber gut.
So ein Ding muss aber auch bezahlt werden.
Ist halt Teil des Games.
Das Ding kostet, ich glaube, an die 2,5 Millionen Euro.
Alles gut. Ne? Ist halt
und,
Teil des Games.
Die Veranstalter verdienen an dem Event selber nicht wirklich Geld. Sondern das ist die Plattform dann für ihre eigenen Agenturleistungen. Gut, die haben auch eine eigene Eventagentur, die auch und Messegeschichten und so, die auch dann gebucht wird. Eine Wertschöpfung ist da schon drin, aber das Ding macht an sich kein Profit. Ne?
Ja. Und dann kam noch Lena Gerke. Fand ich auch okay. Die war wieder im Interview. Mehr habe ich mir auch nicht so beschäftigt. Hat auch so ein bisschen drüber gesprochen, hey, was reizt einen eigentlich, ne, unternehmerisch tätig zu sein und was bedeutet das? Ging halt auch um, ne, Sachen einfach machen, Leidenschaft am Tun. Und dann kam Bibi.
Ja, das habe ich schon ganz viel gehört, das muss ganz schrecklich gewesen sein.
Das ist krass, ne? Das,
ich habe sogar einen Post von Markus Baulich dazu gesehen.
Ja, pass auf, jetzt
erzähl mal deine Wahrnehmung.
Jetzt kommt der Moment, das passt. Also dein Feedback dazu passt schon mal. Dann kam Bibi. Und ich kannte sie vorher nicht. Keine Ahnung. Ja, und dann, ich kannte auch Bibi Beauty Palace nicht. Und sie kam auf die Bühne. Was ich nicht so cool jetzt fand, also ich nehme schon vorweg, ich fand es sehr gut. Was ich nicht cool fand, ist, dass sie mit gefühlt 20 DIN A4 Zetteln da stand und das, was sie gesagt hat, abgelesen hat. Weil für mich das so ein bisschen die Authentizität nimmt und der Tenor war ja, ich erzähle euch jetzt was aus dem Herzen. Wenn ich was aus dem Herzen erzähle, muss ich in meiner Welt nicht ablesen, weil es kommt ja aus dem Herzen.
Ja.
Aber es war schon, man merkte, jedes Wort ist sehr wohl überlegt, bietet natürlich viel Angriffsfläche, weil man jetzt sagen kann, ja, okay, hat sich von ihrer Presseagentur vorschreiben lassen oder so, ne? Sag ich.
Was
sag
war
ich
denn jetzt der nicht, eigentliche Inhalt
sag,
überhaupt?
Sag ich jetzt nicht genau, sag ich, was der eigentliche Inhalt war, weil den fand ich stark, ohne sie zu kennen, ne? Ohne sie zu kennen. Und das erinnert mich an eine Story, die du mir erzählt hast. Das wirst du aber gleich wissen, warum. Sie kam auf die Bühne und hatte erstmal gesagt, und selbst das hatte sie abgelesen, dass sie gesagt hat, okay, sie freut sich hier zu sein. Als sie die Einladung bekommen hat, hat sie erstmal überlegt, warum bin ich überhaupt eingeladen worden, was soll ich hier? Dann hat sie sich geguckt, wer steht denn noch auf der Bühne, und hat sich geguckt, wer stand in den letzten Jahren auf der Bühne. Und dann wurde mir klar, worum es hier geht. Hier geht es darum, möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen. Und ihr wollt jetzt bestimmt von mir wissen, wie hat denn die Bibi, weil sie war ja irgendwie wohl eine der ersten Beauty-Fitness-Influencerinnen, keine Ahnung,
die
auch richtig Kohle gemacht hat.
Ja,
ja. Und sie hat dann gesagt, ihr wollt jetzt bestimmt alle von mir wissen, wie kann man denn so wie ich in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld verdienen? Das werde ich euch nicht erzählen, weil ich nicht möchte, dass ihr die Werte habt, die ich damals hatte. Und dann ging ihr Thema, war dann Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung, Nachhaltigkeit. Und das fand ich inhaltlich extrem stark.
Ja, finde ich sehr gut. Tut dem Event tatsächlich aus meiner Sicht sogar sehr gut.
Ja, ja, pass auf. Ja, finde ich auch. Und das schließt ja auch zu den ganzen Vorrednern an, die das ja, die haben es jetzt nicht angekündigt zu tun, weil die wahrscheinlich schon immer so gehandelt haben, oder größtenteils. Ne? Und sie hat halt gesagt, hey, ich habe damals einfach scheiße gehandelt. Ne? Sie hat ja mit sich, ich sag mal klar, Schiff gemacht. Und hat dann auch erzählt, was sie jetzt halt tut. Ich sag's immer ein bisschen überspitzt. Jetzt ist es halt gekommen von, ich verkaufe irgendwelchen jungen Mädels überteuerte Produkte, verdiene da viel Geld mit, und jetzt baue ich Schulen in Afrika. Jetzt nur mal so ein bisschen überspitzt gesagt. So, das ist so, ist so.
Aber schon mit dem Geld, das ich damals erwirtschaftet habe, auch, ne?
Ja, natürlich. Ja, auch diesen Einwand habe ich ganz oft gehört. Aber da frage ich mich, tatsächlich frage ich mich da, was soll man denn da jetzt machen? Also das würde ja bedeuten, man kann sich nie ändern. Ne? Was soll das Geld wegschmeißen?
Um Gottes Willen.
Spenden? Also, das ist ja, insofern macht sie ja zumindest noch was Gutes mit dem Geld, was sie, wie sie sagte, mit schlechten Werten, die sie hatte, verdient hat. Sie könnte ja auch einfach so weitermachen. Mhm. Ich finde das ja stark, wenn sich Leute einfach mal hinstellen und sich gerade machen und sagen, ich habe da echt Scheiße
definitiv
gemacht.
Definitiv, ja, auf jeden Fall.
Und es wurde halt, ich sag mal, da saßen 2000 Leute vielleicht drin, kann das sein, ein bisschen mehr?
Ja, kann sein, 2,5 sind, glaube ich, in den großen.
Davon hat sich Standing Ovations bekommen, vielleicht von 5, sage ich mal. Es haben ein paar mehr geklatscht, aber einige sind halt wirklich aufgestanden. Und die hat auch maßlos überzogen. Und hinten raus war es ein bisschen langatmig, muss ich auch sagen. Aber von dem Kernthema her fand ich richtig stark. Hätte sie das frei vorgetragen, wäre für mich Bombe gewesen. Aber inhaltlich war es so auch für mich schon Bombe. So, jetzt kommt erstmal der Kritikpunkt an den Moderatoren. Ich habe es nicht verstanden. Jeder wurde hinterher noch interviewt. 1, 2 Fragen haben sie bei ihr nicht gemacht. Also sie werden schon wissen, warum sie es nicht gemacht haben. Weil ich glaube, ich unterstelle es jetzt, man wollte dieses Thema so dort nicht hören in der Drastigkeit, weil sie hat natürlich auch so ein bisschen selber gegen das Event geschossen. Weil sie hat auch das gesagt, okay, hier, das ist so ein Event, wo es darum geht. Und leider muss ich sagen, hat sie wahrscheinlich recht, weil dann kam die Pause und danach kam Baulich. Kannst du mir gleich mal sagen, was sein Post war? Baulich, ich weiß nicht, welcher von den beiden Brüdern es war.
Markus, glaube ich.
Kam auf die Bühne und das Erste, was er gesagt hat, hey, hat eigentlich Anna noch Bock nach der Lesestunde von Bibi? Und während bei ihr beim Vortrag Verantwortung übernehmen 7 Leute Standing Ovations gemacht haben, haben da 2.500 Applaus geklatscht. Und da wusste ich, für mich jetzt, okay, die Stimmung kippt, für mich jetzt. Ne? Eben war richtig geile Energie. Jetzt weiß ich, ich bin auf dem Event genau mit den Vorurteilen, die ich auch im Kopf hatte. Und ich finde, das spiegelt sich auch bei den Messeständen wieder. Hier geht es darum, ja, möglichst schnell viel Geld verdienen. Und hier, du musst auch nur hier irgendwie irgendwelche Marketing-Vertriebsstrategien und so weiter. Und die zweite Frage, die Markus Baulich gestellt hat, war, hey, wer will denn, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Jahr oder wer von euch will denn 1 Million verdienen? Halle ausgerastet. Und da wusste ich, okay, geil. Das ist jetzt also das Niveau. Und das finde ich halt so schade, weil bei keinem der anderen Redner, die auch nachgewiesenen monetären Erfolg haben, war das ein Thema.
Mhm. Ja, das ist nicht die Motivation, das ist richtig.
Ja, aber es wird so geschürt, als sollte das eine Motivation sein. Und wir zeigen euch, wie das geht, möglichst viel Geld zu verdienen. Und du hattest mir ja von dem Jahr davor, von dem Headliner auf der Bühne erzählt, der ja sowas ganz Ähnliches gemacht hat, ne? Der dann irgendwie, war die Aussage hier, wenn ich euch einen Tipp geben gab, kauft bei keinem der Coaches, die hier rumlaufen.
Ja, ja.
Ne, das war ja so ein bisschen ähnlich. Ich weiß ja auch nicht, ob sich da hat Bibi inspirieren lassen. Aber das fand ich, also ich fand es erschreckend zu sehen. Ja. Also an sich jetzt nicht erschreckend, weil ich es irgendwo ja erwartet hat, ja, dass überwiegend so Dudes da rumlaufen. Und ich muss jetzt aber trotzdem auch zwei positive Sachen zu Baulich sagen. So viel tiefer hätte ich ihm nicht zugetraut, sorry. Er hatte immerhin gesagt, Erfolg kommt nicht über Nacht und man muss Mehrwert liefern. Also, ne, das muss man ja jetzt auch mal sagen. Ich fand seinen Vortrag höchst unsympathisch. Also wirklich höchst unsympathisch. Und wer so auf die Bühne kommt, ich mag Competition, ich mag es aus dem Rap-Kontext und so weiter und so fort, finde ich alles nice, aber...
Aber es ist ja deren seit Jahren die Strategie,
ja,
mit der sie ihr Zielpublikum erreichen,
ja,
und ein Teil des Marktes darauf abgeht. Ich würde da nicht Kunde werden. Ich bin auch nie Kunde geworden,
mhm,
und war schon auch in mehreren Calls. Und ich weiß ja auch von Kollegen aus dem Franchise, die Baulich Kunden sind oder waren, dass die schon damit geschafft haben mit dem, also inhaltlich ist das Coaching ein gutes Coaching, ein gutes Business Coaching. Aber allein diese Wahrnehmung und allein dieses Auftreten ist für mich auch echt unsympathisch, muss ich sagen.
Ja. Ganz kurz noch, nur noch eine Sache, da bist du dran versprochen.
Ja, gerne.
Was ich aber cool fand und irgendwie bezeichnend fand und mich total gewundert hat, hast du das Video gesehen, was danach gepostet wurde, die Videozusammenfassung vom Founders Summit?
Ich habe jetzt ein paar Reels habe ich gesehen und so ein erstes zusammengeschnittenes Video. Ja.
Was ja auch sehr emotional ist mit Musik. Und was ich da krass fand, im positiven Sinne krass, erstens, Bibi ist drinne, Markus Baulich ist nicht drinne.
Mhm.
In dem Zusammenschnitt.
Mhm.
Und dieser Zusammenschnitt geht tatsächlich und sind dann halt so Wortfetzen aus den Speeches, Interviews drinne und alle auf das Thema Leidenschaft, Follow Your Dream und so. Und das finde ich halt wirklich groß, dass da selbst ein Bibi drin ist.
Ja, ich sag, nicht gedacht. Also meine Wahrnehmung, ich sag dir auch wieso.
Ja.
Ja. Erstens, in den letzten Jahren war diese ganze Coaching, schnell reich werden, Bubble und natürlich haben die das Ding mitfinanziert und die Messestände sind ja immer noch da und immer noch in der Mehrheit.
Mhm.
Ich weiß aber, und nehme das auch wahr, erstens, wir haben nächste Woche so einen Recap-Call, mit den Franchise-Machern. Die haben ja einen sehr großen Teil dieser Franchise-Area auch selber mitgebaut, die übrigens super cool war.
Haben sie cool, ja, muss ich auch sagen.
Also
cool.
Mega Fläche, auch diese Idee, das so offen zu gestalten. Total gut, die ganzen Systemgeber, die sie dabei hatten, waren super gebrieft, die hatten eigenes Social Media. Die haben das Beste aus dem Ding rausgeholt. Ich muss Jana und Eugen dann wirklich das Kompliment machen.
Props an Franchise-Macher.
Auch voll, ja, wirklich. Und die zum ersten Mal gab es ja auch eine sogenannte CEO-Stage, wo der Wolfgang Grupp dann auch nochmal einen zweiten Vortrag hatte.
Ah, okay.
Und da wurden über auch Baulichkunde, haben die groß gemacht, die so Unternehmen heißt Fair Family. Die machen Mitarbeiterbonusprogramme für mittelständische Unternehmen. Und deren Kunden sind Mittelständer mit ab 50 Mitarbeitern, mit ab x Millionen Euro Umsatz. Und da liefen dann auch auf einmal ältere Herren im Anzug über die Veranstaltung, die nie im Publikum waren. Das heißt, das Event öffnet sich jetzt gerade in Richtung der seriösen mittelständischen Wirtschaft plus das Thema Franchising mit seriösen Geschäftsmodellen. Und der Danny hat uns nochmal mitgegeben, wir haben Bock auf eine größere Franchise-Area. Die werden wahrscheinlich aber nicht das Venue wechseln, sondern die werden einen Switch machen. Wer stellt denn da aus?
Mhm.
Weil ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt, also dass da, das hat er uns auch nochmal gesagt in der Vision, wo er sein Event hin sieht, haben möchte und auch in den Feedbacks aus der Community, dass er unbedingt mehr seriöse Franchise-Konzepte und andere Business-Modelle auf seinem Event haben möchte, weil er nämlich genau aus seiner Community hört, diese schnell reich werden Coachings und schnell reich werden, ich werde Influencer, die locken zwar die Leute, aber diese Aussagen gehen immer mehr in diese Richtung. Ich glaube, dass da so eine Bibi dem Ganzen sehr, sehr gut tut mit der Botschaft. Sie haben es ja auch drin. Und sie wollen das nach und nach umswitchen. Die kommen selber aus dieser Bubble, oder diese Bubble waren halt diejenigen, die solche Events sozusagen mit aufgebaut haben. Aber auch da findet ein Wertewandel statt bei dem Event selber. Und ich glaube, dass das gut tun würde, wir selber können es ja beeinflussen. Das ist ein Marktplatz.
Absolut.
So,
absolut,
wenn wir jetzt sagen, als Franchise-Wirtschaft, dieser Marktplatz ist für uns geeignet. Da sind junge Menschen, die werden gerade noch abgeholt von genau solchen Träumen. Ich werde Influencer und das ist alles easy. Oder ich gehe in eine Krypto-Network-Marketing-Kacke rein und was weiß ich. Oder werde dann halt Vertriebsmitarbeiter bei der DVAG und werde da rekrutiert. Dann ist das Realität gerade dort. Aber sicherlich nicht der Wunsch. Und wir selber können ja sagen, wir setzen was dagegen.
Absolut.
So, ja. Das ist ja meine Idee, genau zu sagen, auf diesem Business-Event erstmal, sie schaffen es immer mehr Leute zu holen. Und das die Vision ist, die hat der Danny Söder bei der Führung, die wir auch gemacht haben. Ich habe ja allen, die eingeladen waren, angeboten, es gibt eine Führung mit dem Co-Founder hier vom Founder Summit. Der hat sich dann extra Zeit genommen. Und wir sind mit einer Gruppe von Franchise-Gebern so ein bisschen auch nochmal in die VIP-Bereiche und so, hat ein paar Sachen so gezeigt. Und auch dann in den Raum, wo die Masterclass ist. Und dann hat er uns nochmal gesagt, dass seine Vision ist, irgendwann mal das Frankfurter Stadion zu füllen mit 50.000, 60.000 Menschen, die alle Bock haben auf Unternehmertum. Und wenn du jetzt auch die Statements hörst von Robin Söder in diesem Film, der schon geschnitten ist, da geht die Botschaft in Richtung Unternehmertum ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Unternehmertum ist Freiheit, ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Das sind die, dieser Switch, der findet jetzt gerade statt. Wir sind gerade an so einem Wendepunkt. Und ich glaube, dass da dieser Auftritt von einer Bibi da sehr gut reinpasst. So. Und Markus Baulich hat bei, zu deiner Frage, wie hat er das reagiert? Der hat so einen Post bei sich gehabt, bei LinkedIn habe ich den gesehen, wird sicherlich auch in anderen Netzwerken, wo er im Backstage sitzt und guckt sich den Vortrag an und er auch so ein bisschen darüber herzieht, dass die quasi ablesen muss und so weiter. Aber so auf das Inhaltliche geht er nicht wirklich drauf ein. Mhm. Ich habe es aber auch im Detail nicht, ich scroll mittlerweile weiter. Ja. Ne? Also ich habe da auch ehrlich gesagt gar keine Zeit für mich mit dem ganzen Rotz da zu beschäftigen. Ich glaube, und das vielleicht nochmal als Bekräftigung, wir haben die Chance, aus diesem Event auch oder mit dem Impuls aus dem Franchising, den Gründerinnen und Gründern zu sagen, und da gibt es so tolle Geschichten, die einfach noch in der im Verborgenen liegen. Ich hatte auch zum Beispiel einen Multi-Unit-Partner von Dean und David, der hat sich über LinkedIn für das Event angemeldet. Der wohnt in Wiesbaden, kannte das aber nicht, gar nicht.
Der aber die Veranstaltung kannte er nicht.
Nee, hat er zwar so wahrgenommen, aber ist da nie hingegangen. Ja. Und das ist so, seine Frau ist die Schwester von einem ganz langjährigen McDonald's-Franchise-Partner. Und es gibt so viele Erfolgsgeschichten von Franchise-Nehmern, die sind ja auch alle Millionär geworden.
Mhm.
Aber nicht über Nacht, sondern mit einem guten, starken Konzept und mit Fleiß und Ausdauer und einfach strukturierten unternehmerischen Arbeiten. Und wir hatten zum Beispiel von Easy Fitness, finde ich, die haben das auch super gemacht in der Masterclass. Da war halt keine Systemvorstellung, sondern da war ein Franchise-Partner auf der Bühne bei uns. Und dieser Vortrag wird ja dann auch bei YouTube zu sehen sein. Chris Hanselmann hat mich mega beeindruckt. Ist ein, ein Deutsch-Russe, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, also ne, stämmig aus Deutsch-Russen, die Eltern. Hat in der Schule immer Probleme gehabt, weil er die Lehrinhalte hinterfragt hat und sich überlegt hat, warum muss ich das eigentlich wissen? Ist dann ohne Schulabschluss Hilfsarbeiter gewesen, um einfach Geld zu verdienen, hat mit seinem Kumpel im Fitnessstudio gepumpt, hatte dann die Idee, wir machen ein eigenes Fitnessstudio auf. So, die Banken haben natürlich gesagt, zwei russische Hilfsarbeiter, die gerne pumpen gehen, ja, ist ja schön, dass ihr Leidenschaft habt für das Thema, aber Vorbildung und so weiter, also mit dem Kredit, das sieht so ein bisschen schwierig aus. Mit dem Konzept Easy Fitness an der Seite gab es eine Businessplan professionellen, gab es eine Begleitung und die konnten ihr erstes Studio gründen. Heute haben sie 18 Studios, beschäftigen 100 Mitarbeiter und bedienen jeden Monat 40.000 Kunden. Das ist eine Story, die kann auch auf so einer Hauptbühne mal passieren, weil da sitzen genug Menschen mit ähnlichem Hintergrund, migrantischem Hintergrund, den großen Träumen und Wünschen, warum erzählen wir nicht solche Franchise-Geschichten? Aber um die erzählen zu müssen und auf diese Hauptbühne gehen zu müssen, müssen wir alle investieren in dieses Event.
Absolut, ja.
Ja, weil das ist zum Schluss auch eine wirtschaftliche Angelegenheit. Und wenn die DVOG die großen Tatas dahin legt, dann sind die Sponsoren. Wenn McDonald's oder andere die großen Tatas dahin legen, dann sind die Sponsoren. Mhm. So, also wer da Bock hat, was zu bewegen in der Richtung, sprecht mich gerne an. Die Türen bei dem Founders Summit und bei den beiden Gründern sind mehr als offen.
Mhm. Ja, vor allem ist es ja umso wichtiger, ne, wenn wir uns beklagen, dass da so wenig Werte oder aus unserer Sicht nicht die richtigen Werte oder wie man es auch immer bezeichnen soll, vertreten sind, dann muss man halt da hingehen und die Werte dahin bringen.
Ganz genau.
Das ist wie, was wir eben schon gesagt haben, ne, wenn man immer nur sitzt und man muss halt losgehen und was machen, ansonsten wird es nicht passieren. Gut, vielleicht macht es halt irgendjemand. Mich haben ja auch ganz viele Franchise-Geber hinterher gefragt, hatte mich erzählt, dass ich auf dem Founders Summit war, was meine Einschätzung ist, lohnt sich's, da hinzugehen. Und die Frage zielt ja immer sehr stark darauf ab, hey, was kann ich denn da, ne, wie viele Leads kann ich da gewinnen und so weiter. Ist ja logisch, ne? Wie du auch gesagt hast, genauso wie die Veranstalter sagen, am Ende des Tages soll es für die zumindest plus minus null aufgehen.
Ne? Ja.
Und ist ja klar, dass es auch so ein Business-Konzept ist. Ich würde jetzt auch, also ich habe auch gesagt, ja, auf jeden Fall dorthin gehen. Man darf aber vielleicht nicht erwarten, dass unter den Gesichtspunkten der erste Messebesuch da sofort ein Erfolg wird. Weil ich glaube, es braucht halt einen Switch.
Und was ich da ergänzen möchte, ich bin ja auch da an der Stelle erstmal nur Vermittler. Ich bin ja jetzt nicht in der Preisgestaltung. Ich verdiene auch kein Geld dabei, wenn da Stände zustande kommen. Mein Profit ist sozusagen, ich bekomme dort die Bühne und ich kann sozusagen dieses Thema Franchising dort präsentieren. Ich bin aber bei den Gesprächen dabei. Also das erste Gespräch zwischen Anand Sandhu, das ist der Key Account Manager, und der Danny ist meistens auch mit dabei, Danny Söder, und den Franchise-Konzepten. Dort verspricht niemand, ey, du kriegst hier richtig geile Leads. Sondern es wird eingebettet in ein Gesamtkonzept. Mhm. So. Und das Gesamtkonzept heißt, du hast Pre-, On- und Post-Event einen Nutzen durch Online-Reichweite. Jeder Vortrag, auch unsere Masterclass, wird aufgezeichnet und wird über den YouTube-Kanal der Entrepreneur University ausgespielt, ist also für immer im Internet, und damit ist meine Brand da für immer im Internet. Und wenn ich dies richtig nutze und inspirierende Gründerstories da habe oder andere Themen oder vielleicht sogar, keine Ahnung, Tipps an die Hand gebe oder was auch immer ich an wertvollem Content zur Verfügung stellen möchte als Franchise-System, kann ich das in diesem Kontext weiterhin präsentieren, auch nach dem Event, und zwar für immer. Das wird nicht gelöscht. Und ich kann das selber ja nutzen und bei mir einbinden und kann darauf verlinken und kann darauf verweisen und so weiter und so fort. Ich kann auch zusätzlich, je nachdem, was für ein Paket ich da buche, ein Podcast-Interview bekommen, wo ich nochmal in die Tiefe gehen kann und fast anderthalb Stunden mit dem Robin Söder über mein Thema sprechen und so weiter und so fort. Das sind also moderne, kommunikativ ausgereifte Konzepte, und ich kann nur den Franchise-Gebern empfehlen, da einfach mal auf uns zuzukommen, sich das immer anzuhören und zumindest mal auf Basis von den Möglichkeiten dann Entscheidungen zu treffen, ist das für mich was oder nicht. Und wer im nächsten Jahr noch nicht buchen will, den lade ich herzlich ein, einfach als Gast dabei zu sein, sich selber ein Bild zu machen und zu schauen, wie sich das Thema entwickelt. Ich weiß, dass der Danny hat mir schon geschrieben, kann ich einen WhatsApp-Screenshot zeigen, wir haben Bock auf eine größere Franchise-Area.
So. Ja.
Ja, und das nicht nur aus wirtschaftlichen Aspekten.
Ja, finde ich geil. Wie ist so das Feedback von den Franchise-Systemen, die da waren? Jetzt auch bei euch auf der Fläche waren?
Ja, also ich habe jetzt noch nicht mit allen gesprochen tatsächlich heute, weil bei mir geht es irgendwie Schlag auf Schlag. Ja? Mhm. Also nach dem Summit war dann schon die nächsten Themen. Wir haben auch erstmal eigenes Business noch gemacht sozusagen. dafür ist es halt auch gut. Zum Beispiel CryoPoint hat einige Leads eingesammelt, die waren aber auch noch relativ unkonkret. Auf der anderen Seite haben die halt auch, dass unsere Empfehlung oder die Empfehlung auch vom Founders Summit genutzt, hatten ein eigenes Social Media Team dabei, haben geilen Content produziert, können das immer wieder ausspielen, hatten gute, waren bei TikTok live mit hohen Klickraten fürs Branding, super. Ich weiß, dass bei den Franchise-Machern und bei deren System, das haben die auch selber schon gepostet, ich habe es auch teilweise repostet bei LinkedIn, waren die alle voll im Gespräch. Ich muss da auch sagen, Eugen und Jana haben da wirklich ihre Franchise-Geber auch echt getriezt. Also die haben die richtig gepusht. Und so in der Mitte war erst noch so ein Tisch aufgebaut, wo dann da wurde dann gegessen und so haben die einfach den Tisch abgebaut und gesagt, hey Leute, hier wird nicht gegessen, wir sind hier, um Kontakte zu machen und so. Ja. Die haben richtig, das war richtig cool. Und da hast du auch gesehen, wo sind die Unterschiede zu dem einen oder anderen Aussteller, auch bei uns. Genau, und im Detail, ob da jetzt große Leads oder Verträge oder was dabei rumkommt, kann ich überhaupt noch nicht sagen. Werden wir sicherlich aber auch nochmal weiter drüber berichten. Auch im Nachgang werde ich das Thema immer wieder mal sozusagen kommunizieren. Genau, und ich glaube, es geht darum, dass man auch das Thema Franchising als Education oder als Marke da platziert. Und da müssen alle Player in der Branche mithelfen. Da kann man auch nicht immer auf den Verband oder auf andere die Finger pointen und sagen, hier, da passiert zu wenig. Da müssen die Systemgeber halt selber aktiv werden. Und ich glaube halt, dass auch die Franchise Expo durchaus ihre Berechtigung hat und vielleicht nehmen sie sich ein paar Aspekte davon an. Vielleicht wird es auch niemals so eine coole Veranstaltung, muss es vielleicht auch gar nicht. Aber wenn wir jetzt sozusagen auch ein Wechselspiel haben zwischen diesen beiden, werden wir da sicherlich gute, sagen wir mal, gute Synergieeffekte haben. Und es ist jetzt auch, ist aber noch nicht spruchreif, deswegen kann ich heute noch nichts dazu sagen. Also wir werden auch schauen, dass wir sozusagen Franchise Expo und Founder Summit irgendwo diese Cross-Promotion, die ich damals auch angedacht hatte, die dann so ein bisschen, ja, durch diverse andere Themen kann man sich in einer anderen Folge anhören, so ein bisschen hinten dran waren, jetzt durch die Co-Partnerschaft auch mit Eugen und Jana, dass vielleicht nochmal wieder sich diese Tür öffnet und wir hoffentlich das nutzen werden, dass man sich gegenseitig auch befruchtet von den Veranstaltungen. Warum soll man nicht, ist doch geil, mehrere Franchise-Termine im Kalender zu haben im Jahr und nicht nur einmal im Herbst und dann das Franchise-Forum, wo die Branche als Klassentreffen zusammenkommt, so wie heute und gestern, sondern sich auch zu öffnen. Und ich habe gesehen zum Beispiel jetzt, McDonald's ist jetzt auch auf einer in Hannover auf so einer Immobilienveranstaltung drin, macht da das Thema Franchising auch groß. Super. Alle Flächen nutzen, vielleicht auf der OMR. Wir haben ja dann die Fitnessmesse, wo auch Franchising stattfindet, als einen für diesen Teil der Branche. Ist doch super. Franchising überall, auf jedem Event. Und der Founder Summit ist halt ein großer Kalender und hoffentlich wird es dann mal, wenn die Vision wahr wird, so ein 50.000, 60.000 Mann-Ding. So. Und da wäre doch cool, auch eine Franchise-Welt zu haben, die absolut dann im Frankfurter Stadion halt ein paar Quadratmeter einnimmt und wo wir alle zeigen, was wir können und wofür wir stehen und diese Bandbreite auch stattfinden kann. Das fand ich übrigens aber auch sehr gut gelungen. Wir haben tatsächlich von Handwerk bis Dienstleistung, Gastronomie, Longevity, Gesundheit, sehr großes Spektrum an Systemgebern dort gehabt und haben uns, glaube ich, für den ersten Aufschlag schon mal ganz gut präsentiert. Oder wie war dein Eindruck von der Area?
Ja, total positiv, also extrem professionell. Man hat auch gemerkt, dass da echt eine gute Energie ist. Ne? Du hast ja gesagt, gerade auch Jana und Eugen haben das ja gefördert, hier kommen, führt Gespräche. Da war ja auch immer was los. Ne? Es war Bewegung. Es war, wie gesagt, wirklich eine sehr, sehr positive Energie. War mit einer der schönsten Flächen, muss ich sagen.
Haben die Veranstalter auch gesagt, ja?
Die da war und war. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu vorher, ne? Aber ich würde sagen, es ist einfach eine echte Bereicherung für diesen ganzen auch, Messebereich.
Ja, ich glaube, dass es auch so wahrgenommen wird.
Ja, weil, das hatte ich ja schon gesagt, an sich fand ich den gerade im Vergleich zu diesem bombastisch coolen Vortragsprogramm fand ich den ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich auch, weil mich diese ganzen Themen nicht ansprechen. Ne? Wenn da natürlich Dudes rumlaufen, die genau auf diese Themen, jetzt mal gesagt, ne, hinten angestellt, ob es jetzt gut oder schlecht ist, wenn die finden das vielleicht geil halt einfach. Mich hat da halt keins der Themen angesprochen, jetzt abgesehen von dem Franchise-Thema. Deswegen war es einfach.
Ja gut, du hast natürlich, sag mal, für Solo-Selbstständige hast du ja von einer einfach klickbaren Website-Baukastensystem ja, bis ja, zu Software ja. Für Buchhaltung hast du schon auch Themen ey, dabei
klar,
gehabt.
Ja, ne, ja, aber es sind trotzdem Themen, die mich jetzt nur persönlich richtig. Einfach nicht...
Du bist ja gar nicht in der Situation, hast ja alles.
Ja, ja,
ich, nee, das alles, Thorsten.
Das habe ich auch nicht, aber...
Wir haben doch nichts, ne?
Wir haben doch nichts.
Mit dem Bollerwagen müssen wir immer...
Aber von daher war das eine echte Bereicherung. Ich kann dir auch nur zustimmen. Es geht ja auch nicht. Man wird da ja auch schnell missverstanden. Es geht ja jetzt nicht um entweder oder, also Founders Summit oder Franchise Expo, sondern um sowohl als auch.
Ja, und richtig. Also, ne, und auch also, im besten Falle, wir als Veranstalter geben euch hier ein Free-Ticket, wenn ihr im Herbst nochmal ein paar Kilometer weiter nach Frankfurt kommt. Ja. Schaut euch da mal nochmal in der Tiefe nochmal mehr Franchise-Systeme an.
Ne? Ja.
Oder so. Und auch Eugen und Jana zum Beispiel hatten, und das ist halt auch mein Versprechen so ein bisschen an die beiden gewesen, dass ich gesagt habe, ich glaube, ihr werdet auch Kontakte haben von Menschen, die sagen, da sind welche, die bauen ein Franchise-System auf. Wie geht das denn? Ich habe ja auch eine Idee.
Ja, natürlich, klar.
Und das hatten die. Ich habe selbst persönlich zwei, drei Leute zum Eugen rübergeschoben und gesagt, so hier bin ich falsch, aber da.
Baulich, mach ein Franchise.
Baulich ist ja so gegen Franchise irgendwie auch. Weiß ich gar nicht.
Wir werden selber Franchise-Geber jetzt. Laufen überall kleine Baulichs rum. Nee.
Die Baulich-Puppenhahn liefen da ja rum. Das finde ich ja schon wieder auch ganz witzig.
Ja, das war cool gemacht. Ja, das war cool
so
gemacht.
Baulich.
An sich, die vermarkten sich natürlich auch an sich gut, auch wenn man es jetzt nicht mag, weil ich es unsympathisch finde, machen die natürlich in ihrem Bereich viel richtig. Ne? Das kann man denen ja nicht nehmen. Ne? Die haben ja einfach monetären Erfolg. Mich,
definitiv.
Mich persönlich stört an diesem Thema ja nur, dass halt nur das in dem Vordergrund steht. Es geht ja immer nur um Geld, 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 Geld. Ne? Und das ist für mich einfach ein bisschen schade, dass es so im Vordergrund steht.
Ja, das ist tatsächlich, zumindest in den kurzen Impulsen, wo sie so auftauchen, machen sie das wirklich. Ne? Also wenn du da mal ein längeres Video schaust, dann geht es bei Baulich auch um Werte.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ne? Also ich das war schon überrascht, schade, dass es um Mehrwert ging. Und
ja, Mehrwert, ja gut, zumindest. Da muss man ja schon irgendwie, also dass er schon mal sagt, verkauft keine Schrottprodukte, sondern macht auch was gut. Ne? Aber er hat ja recht, also der wirklich Mehrwert schafft, kann auch erfolgreich werden. Oder wenn er ein Produkt hat, was wirklich, wenn ich ein Schrottprodukt habe, dann kann ich so viel Marketing machen. Ja. Und dann ist das irgendwann mal trotzdem an die Leute festgestellt, das ist leider ein Schrottprodukt.
Ja.
Und dann geht die Kurve runter. Andersrum setzen sich Dinge, wo du nicht so viel Marketingbudget am Anfang hast, vielleicht einfach durch, weil es sich rumspricht, dass es ein geiles Ding ist.
Ja. Ja?
Genau. Und deswegen, also es ist ja trotzdem diese Vielfalt. Ich glaube, die Veranstalter selber wünschen sich tatsächlich so ein bisschen den Shift weg von dem, deswegen, ich weiß nicht, ob die wirklich unabgesprochen da ihren Ding gemacht hat, die Bibi, das kann ich nicht sagen.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Vielleicht auch spontan. Aber wie gesagt, sie haben sie drin und wenn du dir den Zusammenschnitt anhörst, da geht es dann auch jetzt um Werte. Wolfgang Grupp hat ein Zitat drin. Es geht um Unternehmertum als Rückgrat der Wirtschaft.
Das ist denn nicht meine, oder? Das Video.
Das ist, glaube ich, das ist da auch drin, ne? Da sagt der Robin Söder ja sowas auch nochmal als genau, Gründer. Ja. Genau. Und ja, ansonsten ist es einfach. Die Franchise-Geber zum Beispiel, Steinpfleger und so weiter, die haben das auch genutzt, um im VIP-Bereich nochmal Kontakte, Business-Kontakte zu machen, Leute zu kennenzulernen. Die arbeiten gerade auch nochmal an einem bestimmten Thema, wo sie eventuell noch einen Investor brauchen. Da waren Investoren richtig gute, hier Obereder und so, ne, die so Unicorns finanziert haben. Das auch, wenn du das schlau machst oder auch vorher an der Gala abends, wo halt die ganzen Speaker und auch Unternehmer und so ein Inner Circle da sozusagen ist, kannst du auch nutzen. Wir haben es jetzt tatsächlich nicht intensiv gemacht. Ich war dann da was essen und habe mir die Gala angeschaut und dann bin ich nachher noch irgendwo in eine Bar gegangen. Auch nett. wir hatten aber zum ersten Mal halt einen Franchise-Tisch dann dabei. So, und ich möchte schon, weil der Chris Hanselmann zum Beispiel von Easy Fitness, der war so ein bisschen enttäuscht über die Größe der Stage sozusagen, die wir hatten. Der Masterclass-Raum war ja ein relativ kleiner Raum mit 50, 60 Sitzplätzen. So. Aber wir sind ja auch erstmal nur ein Randthema und zum ersten Mal dabei. Und dafür waren die Plätze fast bei allen Vorträgen relativ gut gefüllt. Also teilweise sogar, dass Leute noch standen.
Okay, so. Cool.
Das heißt auch, ohne, ich weiß nicht, wer selber nochmal für sich dann auch die Werbetrommel gerührt hat. Also die Franchise-Macher haben das gut gemacht. Die haben auch gesagt, kommt zur Masterclass. Andere Systemgeber eben nicht. Das ist ja auch ein bisschen Eigenverantwortung wieder dann.
Absolut, ja.
Ich habe zwar diese Projektionsfläche und diese Veranstaltung, aber ich muss ja auch dafür sorgen, dass meine Community auch dahin kommt. Oder vielleicht auch potenzielle Kandidaten und Gründer dahin kommen. ohne die Angst zu haben, oh, nicht, dass sie was anderes finden. Ja, dann ist das halt so. Deshalb habe ich auch ein gutes Setting gemacht, weil dann muss ich die Zeit nicht mehr verschwenden in meinem Sales-Prozess mit dem. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich da ja aber als System auch in diesem Rahmen stehe, mit so einem Wow-Event, glaube ich eher, dass das auch eine persönliche Beziehung oder Beziehungsaufbau fördern kann. So, und das ist immer ein bisschen in der Eigenverantwortung. Ich würde gerne eine Franchise-Stage haben, vielleicht sogar schon im nächsten Jahr. Dafür brauchen wir aber noch ein paar mehr Systeme und auch geile Gründergeschichten, Leute. Also
ja gut, aber die gibt's ja in Hülle und
Fülle. Die gibt's in Hülle und Fülle, ja. Und ich hoffe auch, dass das jetzt so ein bisschen ja, so ein Auftakt einfach nur war, der Lust macht auf mehr. Und ich glaube auch, also von der Beachtung her und so weiter, was man meine Klickzahlen für den für die Posts und so weiter angeht, sehe ich schon, das interessiert die Leute. Was waren da jetzt? Ne, war ja vielleicht auch so, ja, mal gucken, was der so erzählt, ob das dann wirklich stattfindet. Jetzt hat es mal stattgefunden. Das wird mal gucken, was da so wirklich da war. Mal gucken, was die anderen sagen. Aber das wird sich über den Zeitrahmen, glaube ich, schon etablieren. Hoffe ich jedenfalls. Also ich würde mich sehr freuen.
Yes. Doch, schöne Schlussworte.
Finde ich auch.
Vielen Dank.
So, danke für die Morning Show.
Wir gucken jetzt, wo es Ex-Benedict gibt.
Nee, ich bin jetzt satt.
Pochierte Eier.
Ich hatte noch ein Ruhrei-Brötchen beim deutschen Bäcker.
Sehr gut.
Auch lecker.
Auch lecker. Auch das gibt es noch in Friedrichshain.
Genau, richtig. Ja, und du gehst gleich on stage, ne?
Ich gehe gleich on stage, genau.
Ja, wünsche ich dir viel Erfolg dabei.
Danke dir.
Und dann sehen wir uns später beim Frühlingsfest der Franchise-Wirtschaft.
Freue mich. Bis später.
Bis dann. Ciao. Ciao.
Mike Tropp, das war er, der Real Talk mit Timo zum Founder Summit 2025. Ich bin mir sicher, die Begeisterung von uns ist rübergekommen für diese Veranstaltung und auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Timo. Nicht nur, dass er hier zum zweiten Mal im Podcast war, sondern dass er vor allem die Mühe auf sich genommen hat, Franchising auf den Founder Summit zu holen. Ich bin mir sicher, es war der richtige und ein sehr wichtiger Schritt. Und die Franchise-Geber, die auf dem Founder Summit waren, ihr habt ja Timo gehört, haben es bestätigt. Und auch von meinen Eindrücken her sollte Franchising weiterhin auf dem Founder Summit vertreten sein. Auch die Veranstalter waren ja begeistert. Das habt ihr alles gehört von Timo. Daher nochmal mein Ruf in die Franchise-Branche hinein. Lasst uns alle gemeinsam den Mut haben, auch dafür neue Wege zu gehen und auch auf dem Founders Summit Franchising zu repräsentieren. Ich hatte es im Intro angekündigt. Ich möchte noch eine kurze Zugabe geben, denn wir hatten es ja auch gesagt, Timo und ich, wir sind aus einem ganz bestimmten Grund in Berlin. Hier haben wir uns ja getroffen, um den Podcast aufzunehmen, weil die letzten beiden Tage das Franchise-Forum vom Deutschen Franchise-Verband stattfand und Timo als Besucher vor Ort war. Ich war ebenfalls Besucher, zudem aber auch auf der Bühne und durfte mit Markus Marx von der Sparkasse Köln-Bonn zusammen und Jan Schmelze, dem Geschäftsführer vom Deutschen Franchise-Verband, einen Impuls zum Thema Finanzierung geben. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Deutschen Franchise-Verband, an Jan für die Einladung und auch natürlich an Markus Marx, dass er mit am Start war. Ihr kennt ja mittlerweile, wenn ihr regelmäßig den Podcast hört, Markus Marx. Ich bin ja immer sehr, sehr gerne, nicht nur privat unterwegs mit ihm, sondern auch auf Vorträgen und in Bankgesprächen. Und ich möchte jetzt hier an der Stelle nochmal die wesentlichen Inhalte zusammenfassen für all diejenigen, die nicht dabei sein konnten und auch natürlich für diejenigen, die das sich gerne nochmal anhören möchten, die auch vor Ort waren. Wir wurden, also Markus und ich wurden zunächst gebeten, einmal aus unserer Erfahrung heraus, da wir ja beide schon sehr lange in der Franchise-Branche unterwegs sind, unsere Eindrücke zu schildern, wie aktuell die Finanzierungssituation ist. Und von unsere Eindrücke sind relativ identisch gewesen, dass aktuell eine sehr, sehr hohe Unsicherheit ist auf allen Seiten, sowohl bei Banken als auch bei Franchise-Gebern und den Franchise-Nehmern und auch bei uns Finanzierungsberatern, wenn man uns das auch mal dazu zählt, zu den Akteuren, die alle in so einem Finanzierungsprozess beteiligt sind. Und die Unsicherheit ist natürlich ganz klar zum einen darauf zurückzuführen, dass in der gesamten Außenwelt eine große Unsicherheit herrscht. Das hatte ich ja auch schon mehrfach hier im Podcast gesagt. Ist bedingt durch den Ukraine-Krieg, eine mögliche Kaufzurückhaltung, steigende Kosten, dann lange Zeit Unsicherheit, was die Regierung in Deutschland angeht, mit den Neuwahlen und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt erstmal vorbei, zumindest letzteres. Und es gibt aber noch eine zweite Unsicherheit, die so ein bisschen geprägt ist. Und Ziel war es ja auch, dieser Veranstaltung jetzt nicht nur zu sagen, so diese Standarddinge, was muss man denn alles machen, dass man einen guten Businessplan und so weiter braucht, dass man Gründer vorbereiten muss, also jetzt so sehr aus meiner Sicht eines Finanzierungsberaters gesprochen, sondern auch vielleicht mal aufzuzeigen, was denn kritisch zu bewerten ist, was aus der Franchise-Branche vielleicht selber herauskommt. Und das bringt so der etwas provokante Satz meiner Meinung nach ganz gut auf den Punkt, dass Franchise-Systeme nicht immer nur Teil der Lösung, sondern auch Teil des Problems sein können. Nämlich immer dann, und das war so ein bisschen der Take von Markus Marx, wenn Franchise-Geber nicht transparent kommunizieren in Richtung Banken. Sprich konkret, man sagt ja, Franchise-Finanzierung oder ein Riesenvorteil bei Franchise-Finanzierung ist, dass Banken auf ein Zahlmaterial zurückgreifen können, zumindest dann, wenn es ein Franchise-System ist, was in einer gewissen Lebensphase ist, also mehrere Franchise-Nehmer schon am Start hat, dann muss es ja der Logik nach Zahlenmaterial geben. Zumindest Umsätze, da viele Franchise-Systeme ja von Franchise-Gebühren leben, die auch an den Umsatz gekoppelt sind, da muss es ja zumindest Umsatzmeldungen geben. Besser wäre es natürlich noch, wenn es komplette BWAs gibt, die als Vergleichszahlen zur Verfügung gestellt werden können, um die Planzahlen, die dann vorliegen, zu plausibilisieren. Und es gibt immer wieder diese Fälle, wo einfach diese Zahlen nicht zur Verfügung gestellt werden und dadurch eine Intransparenz herrscht. Und das führt einfach zu Unsicherheiten auf Bankseite, weil man sich fragt, okay, warum werden denn jetzt nicht Zahlen zur Verfügung gestellt? Und wo es, wie ich gerade schon sagte, überhaupt eine Unsicherheit gibt durch die Faktoren im Außen, ist es umso wichtiger, eine Sicherheit zu geben oder eine zusätzliche Sicherheit zu geben. Und das ist eine ganz gute Basis. Und da ist es zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, auch wo es dann aber auch Teil der Lösung sein kann, dass wir gerade in heutigen Unsicherheitenzeiten noch viel, viel transparenter sein müssen und einfach alle Informationen, die es gibt, den Banken zur Verfügung zu stellen. Und da war noch ein zweites Schlüsselwort, was sich so durch den ganzen Impuls durchgezogen hat. Das ist das Thema Vertrauen. Und das Thema Vertrauen ist in vielerlei Hinsicht gemeint. Jetzt hier im direkten Kontext mit der Bereitstellung von Unterlagen und auch mit vollständigen Unterlagen und einer vollständigen Transparenz. Da geht es ja darum, wenn man weiß und ist ja einfach so, dass es im Laufe eines Lebenszyklus von einem Unternehmen und eines Unternehmers es immer dazu kommen wird, dass es Herausforderungen gibt, dass man mal eine falsche Abzweigung nimmt, also im Sinne eine falsche Entscheidung trifft, wobei es ja eigentlich richtig keine falschen Entscheidungen gibt, denn man kann es ja immer nur rückblickend sehen, ob es eine richtige oder falsche Entscheidung war. Zum Zeitpunkt, wenn man sie trifft, diese Entscheidung, hat man mit den Informationen, die man zu diesem Zeitpunkt hatte, die Entscheidung ebenso getroffen. Deswegen war es einfach eine Entscheidung treffen. Und wenn sich dann später herausstellt, okay, weil man dann andere Informationen hat, kann man ja prinzipiell nicht sagen, es war eine falsche Entscheidung. Es hat sich dann nicht als die richtige herausgestellt. Man sagt ja auch immer, das Leben wird rückwärts verstanden, muss aber vorwärts gelebt werden. Das führt halt einfach dazu, dass man mal Entscheidungen trifft, die aus der Sicht der späteren Bewertung nicht die richtige Entscheidung war. Das bedeutet konkret, es wird immer wieder Situationen geben, wo man als Unternehmer mal ins Straucheln kommt, wo man mal hinfällt, wo man dann wieder aufstehen darf. Und da ist es so, auch das haben wir gesagt, da können natürlich Franchise-Systeme sehr, sehr gute Hilfestellung bieten, aus der Gemeinschaft des Franchise-Systems heraus, dass man als, ich sag mal jetzt ein bisschen hochtrabend, gefallener Unternehmer, dass einem schnell wieder auf die Beine geholfen wird, weil man sich mit anderen austauschen kann. Wie bist du denn damit umgegangen? Du warst ja mal mit Sicherheit in einer ähnlichen Situation. Das heißt, man bekommt Hilfestellung an die Hand, die man vielleicht als Individualgründer nicht so hat. Also da ist ein riesen Vorteil eines Franchise-Systems. Ich wollte nur hinaus, dass es völlig normal ist, dass es auch in jedem Franchise-System Franchise-Nehmer gibt, die stolpern werden und vielleicht auch, nicht nur vielleicht, ich streiche das vielleicht, dass es auch Franchise-Nehmer gibt, die wieder ausscheiden und in dem Sinne von der Außenwelt betrachtet gescheitert sind. Und bei einer vollständigen Transparenz von Zahlenmaterialien einer Bank gegenüber gehört es meiner Meinung nach auch dazu, aufzuzeigen, hey, klar, gab es bei uns auch schon Franchise-Nehmer, die es nicht geschafft haben. Und da dürfen jetzt Franchise-Geber das Vertrauen in die Banken schenken, wenn sie jetzt diese Zahlen zur Verfügung stellen, dass die Banken einem das nicht direkt um die Ohren hauen und sagen, ach, da ist ja schon mal jemand gescheitert, da machen wir natürlich nicht die Finanzierung. Und meiner Erfahrung nach, und auch Markus Marx hat das bestätigt, dass genau das Gegenteil passiert, weil die Bank dann weiß, okay, hier wird komplett transparent und vertrauensvoll kommuniziert und wir als Bank bekommen alle Informationen, die es gibt. Der schlimmste Fall ist ja, ich sag mal, man verschweigt es, weil man vermutet, wenn ich die Informationen jetzt preisgehe, hat das eher Nachteile für mich. Der Nachteil entsteht dann eher, wenn es irgendwie rauskommt, weil dann direkt ein Vertrauensbruch da ist zur Bank und das würde dann die weitere Zusammenarbeit deutlich erschweren oder wenn es mitten im Finanzierungsprozess aufkommt, wird es die Finanzierungswahrscheinlichkeit deutlich minimieren. Und in dem Zusammenhang halte ich es auch für generell wichtig, dass wir viel mehr Gründergeschichten erzählen und Franchise-Nehmer-Geschichten erzählen, und zwar authentische Franchise-Nehmer-Geschichten. Da hatte ich ja auch mit Timo drüber gesprochen, wie schön es wäre, wenn auf der Hauptbühne vom Founders Summit dann mal auch Franchise-Nehmer, Franchise-Geber stehen und ihre Geschichte erzählen. Und dazu gehört meiner Meinung ja auch immer, deswegen bin ich ja auch gerne auf Fuck-Up-Nights und erzähle auch gerne meine Geschichte. Dazu gehört eben auch zu erzählen, weil ich es für wichtig halte, dass es nicht immer nur Sonnenschein im Leben eines Unternehmers ist, sondern, wie gesagt, dass man mal stolpert und das sollte erzählt werden. Also es ist wichtig, meiner Meinung nach, das hatte ich dann auch in dem Impuls beim Deutschen Franchise-Verband gesagt, dass wir viel mehr authentische, schonungslose Franchise-Nehmer-Geschichten erzählen und nicht nur im Sinne des Vertriebes immer nur sagen, hey, das, was alles so toll ist und so weiter, sondern auch mal aufzeigen, dass ja, auch in Franchise-Systemen wird es so sein, dass du mal hinfällst, aber dann aufzeigen, wie Franchise-Systeme unterstützen können, weil das ist ja auch eine wesentliche Botschaft an die Finanzierungslandschaft da draußen, dass man sagt, hey, Franchise-Systeme haben die Kraft, dass man als Franchise-Nehmer nicht so hart fällt vielleicht und dann auch mal aufzeigt als Franchise-Geber, was tun wir denn konkret, wenn es jetzt heißt, da kommt jemand ins Stolpern. Und das war so eine zweite wichtige Botschaft, die auch Markus Marx gesagt hat. Es ist immer so, in der Theorie hört sich immer ganz viel ganz gut an. Und auch an Vorträgen, die vorher auf dem Franchise-Forum war, wie Franchise-Nehmer ausgebildet werden, unterstützt werden, wie Franchise-Nehmer ausgewählt werden. Das klingt in der Theorie immer total gut, aber leider findet sich das nicht immer in der Praxis wieder. Und auch das trägt zu dieser massiven Unsicherheit bei. Dass es ja von der Theorie her so ist, dass es ganz, ganz, ganz viele Vorteile durch ein Franchise-System gibt. Und es gibt natürlich auch, das muss man mal an der Stelle klarstellen, es gibt auch viele Franchise-Systeme, wo das so gelebt wird. Es gibt aber auch viele und wahrscheinlich noch mehr Franchise-Systeme, wo das eben nicht so gelebt wird. Und wenn Banken überwiegend Erfahrungen mit diesen Franchise-Systemen machen, dann ist es nicht nur so, dass die sagen, ja, Franchise-System XY ist problematisch, sondern es färbt sich zunehmend auf die ganze Franchise-Branche ab, was dazu führt, dass, was man ja schon immer mal hatte, dass man so Wellenbewegungen hatte, wo Franchise-Systeme mal lieber von Banken finanziert werden als in anderen Zeiten. Im Moment, und das ist so meine Erfahrung, ist es wieder so, dass es sehr stark davon abhängt, in welcher Branche das jeweilige Franchise-System ist, welcher Kapitalbedarf mit dem Franchise-System verbunden ist, ob es ein Quereinsteiger ist oder nicht und in welchem Lebenszyklus das jeweilige Franchise-System ist. Also konkret nehme ich mal, das verwundert jetzt nicht viele, Gastronomie mit einem Quereinsteiger, einen Kapitalbedarf von 500.000 Euro in einem Franchise-System, was vielleicht gerade mal 2, 3, 4 Standorte hat, also ein sogenanntes junges Franchise-System ist, ist aktuell, das muss man einfach sagen, sehr, sehr herausfordernd zu finanzieren. Und auch das hatte ich gesagt, als ich von Jan Schmelzer gesagt wurde, wie meine aktuelle Einschätzung ist, dass es mir in den 20 Jahren oder knapp 20 Jahren, wo ich das jetzt mache, noch nie so bewusst war, wie abhängig ein Finanzierungserfolg von gewissen Rahmenparametern ist. Es ist natürlich schon immer so, dass die Rahmenparameter eine Rolle spielen, aber in diesem konkreten Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist es aktuell wirklich sehr, sehr herausfordernd, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Es ist nicht unmöglich, keine Frage, aber es dauert deutlich länger, es muss mit deutlich mehr Banken gesprochen werden, es wird deutlich mehr Absagen geben, was wieder Unsicherheit, die Franchise-Nehmer verunsichert, die Franchise-Geber verunsichert. Und in den Gesprächen, die ich auf dem Franchise-Forum hatte mit verschiedensten Franchise-Systemen, da wurde mir auch nochmal klar, wie unterschiedlich die Herausforderungen in der aktuellen oder in der Finanzierungslandschaft gesehen werden. Also für die einen ist es eine Herausforderung, dass sie sagen, ja im Moment ist es alles es dauert alles viel länger. Finanzierungen dauern viel länger. Das ist deren Herausforderung, was auch okay ist. Es gehört aber dazu, dass für viele, viele andere die Herausforderung wirklich aktuell ist, finden wir denn überhaupt eine Finanzierung? Und das hat ja Auswirkungen auf die Expansion des Franchise-Systems, auf das Wachstum des Franchise-Systems. Und da ist es wichtig, Antworten zu finden. Und die Antworten waren, wenn man jetzt nochmal zurückspulen würde, sich das nochmal anhören würde, auf jeden Fall in die volle Transparenz gehen, alles an Unterlagen zur Verfügung stellen und zwar nicht auf Anfrage der Bank, sondern proaktiv die ganzen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, um da schon den Wow-Effekt zu haben, dass der Banker sagt, wow, krass, ich kriege ja all die Unterlagen, die ich sowieso angefragt hätte, von vornherein zur Verfügung gestellt. Und wir müssen es wieder schaffen, Vertrauen aufzubauen. Und dazu gehört eben auch, dass das, was in der Praxis immer gesagt wird, was an Franchise-Systemen so gut ist, dass das noch mehr, noch stärker in noch mehr Franchise-Systemen gelebt wird. Und was ich auch schon sagte, noch mehr diese authentischen, schonungslosen Franchise-Nehmer-Geschichten erzählen. Ich hatte dann nochmal die Corona-Pandemie aufgegriffen, weil man einerseits anhand der Corona-Pandemie zeigen konnte, wie stark Franchise-Systeme sein können, nämlich das, und ich hatte es ja selber erlebt, da war ich noch Franchise-Nehmer bei Immergrün, dass man Informationen in neuen Zeiten, weil eine Corona-Pandemie hatte vorher noch keiner erlebt und dann gab es Maßnahmen von der Bundesregierung, die ganzen Hilfspakete, die gut waren zu dem Zeitpunkt, die sehr komplex waren zu beantragen. Und da war es beispielsweise so, dass einer hat die Informationen reingeholt und dann wurden sie gespreadet über das ganze Franchise-System. Das heißt, man musste nicht selber anfangen, sich sämtliche Informationen zusammenzupicken, um zu überlegen, wie fülle ich denn jetzt die ganzen Anträge aus. Also hatte da eine wirkliche Unterstützung durch das Franchise-System. Und man hatte auch ein Auffangbecken, wenn man mindsetmäßig nicht so richtig mit der Situation klarkamen, weil sie einfach neu waren, Unsicherheit, Ängste etc. pp. Es gab, bei Immergrün war es so, regelmäßige Austauschgruppen, das war ja am Anfang wöchentlich, wo man sich immer wieder zusammengesetzt hat, online, und dann gesagt hat, was sind neue Erkenntnisse, was gibt's für neue Maßnahmen, Hilfspakete und so weiter und so fort. Das heißt einfach, Informationen wurden sehr, sehr schnell, sehr effizient geteilt. Und das habe ich auch von vielen anderen Franchise-Systemen gehört, dass das ein riesen Vorteil war. Und auch von Franchise-Nehmern habe ich das gehört. Auf der anderen Seite gibt es aber ein Phänomen, da gibt es jetzt keine Statistik zu, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, sondern wir, sowohl Markus als auch ich, wir haben ja nur unser Bild aufgezeigt. Ne? Wir stehen jetzt nicht stellvertretend für alle Franchise-Systeme in Deutschland, sondern nur, ich sag mal, in unserer Bubble, da, wo wir den Einblick rein haben. Eine für mich interessante Erkenntnis war, und das haben mir auch verschiedenste Banker gespiegelt, ist, dass trotz dieser riesen Vorteile, die ich gerade beschrieben habe, es so war, dass im Vergleich zu dem Individualgründer es vorkam, dass Franchise-Nehmer schneller aufgegeben haben und in dieser unsicheren Situation hingeschmissen haben. Meine Vermutung ist, dass es in den Fällen daran liegt, dass es dem Franchise-System noch nicht gelungen ist, weil es, also da, wo ich es aktiv mitbekommen habe, im Regelfall Franchise-Nehmer waren, die noch nicht so lange im System waren. Und da hat vielleicht noch nicht die persönliche Bindung so gefruchtet, dass man sich als Franchise-Nehmer, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, zu 100% mit dem Franchise-System, mit der eigentlichen Idee vielleicht identifiziert hat, weil der Unterschied könnte ja sein, dass ein Individualgründer, für ihn ist es ja, weil es die eigene Idee ist, wie so ein Baby, und man sagt jetzt einfach, man gibt das Baby nicht so schnell auf. Und bei den Franchise-Nehmern, die aufgegeben haben, war es vielleicht eher so, dass die Motivation war, in das jeweilige Franchise-System zu gehen, nicht vordergründig die Leidenschaft, sondern es war eher wie eine Investitionsentscheidung. Also ich hatte das Beispiel gebracht, eher so wie eine Aktie kaufen. Ich investiere da mein Geld rein, dann kommt eine Krise und ich stelle fest, okay, entwickelt sich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann stoße ich es lieber wieder ab, wo jetzt vielleicht auch noch nicht so viel passiert ist, in Anführungsstrichen, als da weiter durch die Krise zu gehen. Und das gab es während der Corona-Pandemie auch relativ häufig, was mich aber auch zu der Erkenntnis führt, dass es extremst wichtig ist, aus Franchise-Geber, aus Franchise-System-Sicht, die Menschen, die Franchise-Nehmer deutlich mehr in den Mittelpunkt zu stellen und es zu schaffen, auch wirklich sehr schnell eine persönliche Bindung zu dem Franchise-System hinzubekommen. Das bedeutet konkret, und ich, alle, die mich kennen und den Podcast hören, wissen ja, ich vertrete sehr stark die Auffassung, eine Entscheidung für eine Gründung, egal ob das jetzt individual oder ein Franchise-System ist, eine Übernahme ist oder was auch immer, sollte in allererster Linie erstmal vom Herzen heraus entschieden werden, weil ich richtig Bock darauf habe, genau dieses zu tun, weil ich meiner Leidenschaft folge, weil ich meinem Herz folge. Und dann auch so abgetroschen der Satz ist, es ist aber tatsächlich so, das ist das Gesetz der Anziehung, dann folgt automatisch auch der monetäre Erfolg, das, was viele wollen und das, was ja auch kommen soll. Das klingt ja manchmal auch immer so, als wäre ich jetzt so per se gegen Geld verdienen und so weiter. Das ist natürlich total wichtig, auch Geld zu haben. Es ist auch schön, Geld zu haben. Die Frage ist aber immer, und da zitiere ich Dieter Lange, ist es so, dass du das Geld hast oder hat das Geld dich? Ne? Also im Zweiteren ist damit verbunden, dass Geld eher dann negative Effekte hat und in dem Sinne, dass die Gier steigt. Man will immer mehr Geld haben oder die Angst steigt, das Geld, was man hat, wieder zu verlieren und dann immer Entscheidungen nur trifft, um dieses Geld nicht zu verlieren, oder bei der Gier Entscheidungen trifft, um Geld zu mehren. Und beides sind im Regelfall, nicht nur im Regelfall, ich würde jetzt sagen, sind immer Motivation, die nachhaltig nicht dazu führen, dass man glücklich ist. Und für mich ganz persönlich ist es das, worum es im Leben geht, ein glückliches Leben zu führen. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich anführen wollte, aber aufgrund von Zeitmangel nicht mehr wirklich anführen konnte. Der greift doch mal das Thema Vertrauen auf. Wir wurden gefragt von Jan, was wir denn so Wünsche haben an die einzelnen Anspruchsgruppen. Und mein Wunsch an die Franchise-Branche wäre, wenn es denn Initiativen aus der Finanzierungslandschaft heraus gibt, die sich speziell an die Franchise-Branche wenden. Denn mein Wunsch umgekehrt an die Finanzierungslandschaft ist, dass es doch spezielle Förderprogramme einfach mal geben soll, die die Spezifika des Franchise-Systems oder der Franchise-Branche aufgreifen. Wenn es da mal solche Initiativen gibt, wie beispielsweise schon länger zurück der Deutschen Bank, aber jetzt in der jüngsten Vergangenheit und ja auch aktuell noch durch die Kronbank, dass eine Bank sagt, pass mal auf, wir verstehen die Bedürfnisse der Franchise-Branche, wir finden eine Lösung, wir handeln ein bisschen anders als andere Banken, nämlich sehr, sehr unkompliziert, sehr schnell. Wir verstehen das Thema Quereinstieg, das ist kein Hindernis bei uns. Wir haben andere Möglichkeiten, einfachere Möglichkeiten der Besicherung und so weiter, ohne das jetzt hier groß auszuführen. Aber es gab es und es war, als die Kronbank aufs Tableau gekommen ist und ich habe 2019 angefangen, mit ihr zusammenzuarbeiten, dass wir Franchise-Systeme oder Finanzierung dort eingereicht und platziert haben. Und es war ein wirklicher Wow-Effekt, weil es sehr unkompliziert, sehr schnell war, sehr angenehm und ein echter Segen für die Franchise-Branche. Das muss man einfach so sagen. Und die Kronbank ist mit sehr viel Vertrauensvorschuss in die Branche hineingegangen, weil sie nämlich gesagt hat, pass mal auf, wir vertrauen darauf, dass das, was Franchising ausmacht, eine vernünftige Franchise-Nehmerauswahl, eine vernünftige Ausbildung des Franchise-Nehmers, eine vernünftige Betreuung des Franchise-Nehmers über die Laufzeit des Vertrages. Wenn es zu Problemen kommt mit einzelnen Franchise-Nehmern, in Klammern, ja, wir wissen, dass es kommen wird, Klammer zu, dann wünschen wir uns partnerschaftlich, bedeutet Franchise-Geber und Bank zusammen mit dem Franchise-Nehmer natürlich, eine Lösung zu finden. Also es gibt diesen Schulterschluss mit der Franchise-Branche, was lange Zeit auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Doch dann muss etwas passiert sein. Und ohne in Details jetzt reinzugehen, die ich natürlich auch alle nicht kenne, ich habe eine Vermutung und habe ja auch einzelne Situationen natürlich mitbekommen. Zusammenfassend führte es immer mal wieder dazu, dass dieses Vertrauen, was man als Bank gegeben hat, nicht erfüllt wurde oder missbraucht wurde, wie man es auch immer nennen möchte. Auf jeden Fall hat etwas dazu geführt, dass die Kronbank so jetzt nicht mehr agiert, was sehr, sehr, sehr schade ist, weil ein guter und wichtiger Player nicht mehr so agiert, wie er noch vor 2, 3 Jahren agiert hat. Und da dürfen wir gerne mal alle in uns selbst kritisch reinhorchen, welchen Beitrag wir vielleicht auch dazu geleistet haben. Und im Sinne der Selbstverantwortung, wenn es wieder so Initiativen gibt, und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass mal wieder eine Bank kommt oder auch die Kronbank wieder sagt, wir engagieren uns jetzt stärker wieder in dem Bereich, dass man mit dem Vertrauen, was man bekommt, da auch wirklich dankbar, demütig mit umgeht und auch Vertrauen zurückgibt. So, das war noch der Punkt, den ich gerne noch so konkret dargestellt hätte gestern. Wie gesagt, aufgrund der Zeit war es leider nicht mehr möglich. Es wurde mir aber in Gesprächen gespiegelt, dass es schon so angekommen ist. Also der Punkt ist schon so rübergekommen und auch Vertreter der Kronbank waren ja vor Ort. Schöne Grüße auch an der Stelle. Die haben mir auch gespiegelt, dass es verstanden wurde, was ich sagen wollte. Von daher freut mich das. Und nochmal vielen Dank an den Deutschen Franchise-Verband, an Jan, dass Markus und ich gestern dabei sein durften. Und wir haben im Nachgang ja schon ganz kurz gesagt, es wäre total schön. Und wir stehen auch zur Verfügung, wenn es da immer mal wieder solche Impulse gibt. Und wenn wir vielleicht auch nochmal mehr Beteiligte aus oder mehr Akteure aus der Finanzierungslandschaft als auch Franchise-Geber, Franchise-Nehmer mal an den Tisch holen, um zu schauen, wie findet man denn jetzt nochmal gemeinsam Lösungen, um den ganzen Herausforderungen, die nun mal da sind, Herr zu werden. Yes, damit wurde ein erster Grundstein gelegt. Und das soll es dann jetzt auch für heute gewesen sein mit diesem Podcast. Ich bin draußen wie Bars. Das neue Album von Uzi U, Fatoni und Edgar Wasser. Gönnt euch das Album hervorragend. Sie gehen auf Tour, ist leider ausverkauft. Freue mich, dass Moritz Karten besorgt hat. Und ich freue mich auch, wenn wir uns nächsten Freitag wiederhören, wenn es heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin wünsche ich euch eine richtig geile, glückliche Woche.